Willkommen beim Radiokolleg, sagt Martin Löw-Cardonna. Wie man den eigenen Lebensabend möglichst gut gerüstet antritt, damit befasst sich diese Woche unsere Sendereihe bis 9:30. Ihr Titel lautet »Nach der Pensionierung« oder »Perspektiven für die dritte Lebensphase«. Gemeinnütziges Engagement, Bereitschaft zu ehrenamtlichem Mitwirken, überhaupt die Lust an sozialer Teilhabe, das streicht jetzt Johannes Kaup als sinnstiftenden Weg heraus im Rahmen seines Beitrags über Menschen, die nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsarbeitsprozess erst recht Lebensgeister und Leidenschaften pflegen.
Aktion und Kontemplation. Oder wie man älter wird, ohne frühzeitig zu vergreisen.
Ich habe nie damit gerechnet, dass ich so alt werde. Meine Eltern sind jung gestorben. Keines ist 70 geworden. Ich bin im Jahrgang 23 irgendwann gesagt, also wenn ich die Jahrtausendwende erlebe, werde ich vielleicht so anstoßen. Aber dass danach noch weitergeht, das habe ich mir nicht erwartet.
Das sagt Horst Leonhardt, heute 88 Jahre alt und ein überaus rüstiger Pensionist. Als Leonhard 18 Jahre alt war, wurde er zum Kriegseinsatz in der deutschen Wehrmacht nach Nordafrika geschickt. Dort geriet er in eineinhalbjährige Gefangenschaft. Danach studierte Leonhard Welthandel. Er arbeitete in zahlreichen Funktionen als Manager in der chemischen Industrie und leitete eine Kosmetikfirma, die kurz vor seiner Pensionierung vom deutschen Arzneimittelkonzern Böhringer Ingelheim übernommen wurde. Nach der Pensionierung blieb Horst Leonhard vielseitig aktiv. Sowohl sportlich als auch bildungsmäßig. Als Senior studierte er Soziologie an der Universität Wien. 1992 wurde auf Initiative der Innsbrucker Universitätsprofessoren Clemens August André und Leopold Auinger die European Federation of Older Students, die EFOS, in Brüssel gegründet. Horst Leonhard wurde in den Folgejahren EFOS-Präsident und ist noch heute deren Kassier. Auch in der österreichischen Hochschülerschaft vertrat Leonhard die Interessen der Senioren, bis vor wenigen Jahren.
Also das Seniorenreferat haben die Grünen aufgelöst. Es hat sie nicht interessiert. Sie haben nur die Jungen wollen. Und so sind wir heimatlos geworden. Es gibt ein Lesbenreferat, aber die Senioren sind uninteressant. Das hat mich sowohl von der Hochschülerschaft als auch natürlich von den Grünen, für die ich Sympathie gehabt habe, weit, weit entfernt. Denn es war dumm, was sie da aufgeführt haben. Und eben weil der Prozentsatz der Seniorenstudierenden doch sehr hoch ist und nach einer Definition bei 45 Jahren bei Frauen und 50 bei Männern beginnt, die Leute beginnen als später Berufene, sie ergreifen einen Beruf und studieren daneben. Also diese Art, wie sie früher die normale war, wird immer kleiner. Dadurch wird das Durchschnittsalter der Studenten auch höher. Und für Frauen, die nominell ab 45 bereits als Senioren taxiert sind, ist das ein ganz hoher Prozentsatz.
Horst Leonhard ist ein Beispiel dafür, wie Fitness, Bildungshunger und reiche Sozialkontakte Menschen bis ins hohe Alter lebendig erhalten können. An Jahren mag Horst Leonhard alt geworden sein. Geistig ist er topfit und auch körperlich entspricht er kaum den in der Gesellschaft verbreiteten Altersbildern.
Ich bin sportlich unterwegs, indem ich also jede Woche Basketball spiele, bin ich also der Präsident, nennen Sie mich, der Gruppe. Wir spielen auch international. Da sind wir 16 jetzt und das Durchschnittsalter ist 72. Und ich bin der Älteste, 88. Dann habe ich ein Pferd und reite mit dem, aber nicht mehr sehr intensiv. Ja, was mache ich noch? Dann studiere ich, nicht? Also zuerst hier habe ich mit der Soziologie angefangen und wie dann die Studiengebühren eingeführt worden sind, bin ich ausgestiegen und habe jetzt inskribiert in St. Pölten. Da bin ich also in der philosophisch-theologischen Hochschule, einen intensiven Nachmittag, da mache ich Kirchengeschichte, Ikonografie, jetzt Patristik. Religionen sind etwas, was mich sehr interessiert. Nicht, dass ich sehr oft in die Kirche gehe, aber ich respektiere sie und ich bin gut mit den Leuten und ich würde nie also austreten aus Geldgründen oder sowas. Und jetzt unsere diamantene Hochzeit, die wir im August feiern werden, da habe ich den Propst Maximilian engagiert, der wird uns die Hochzeit zelebrieren.
Horst Leonhards Grundregeln gesunden Alterns klingen einfach. Wenig Essen, viel Bewegung, viele Pläne und viele Beziehungen. Besonders die Beziehungen sind ihm wichtig, weil er durch zahlreiche Beispiele im Verwandtenkreis selbst erlebt hat, wie ältere Menschen ohne befriedigende Kontakte zunehmend seelisch verkümmern. Sinnvolle Tätigkeiten für das Gemeinwohl zu übernehmen und aktive Partizipation am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Geschehen halten seinen Geist frisch. Er ärgert sich über so manche Zeitgenossen, die die Senioren am liebsten ruhig stellen wollen.
Ich habe das erlebt. Wir haben ja dann für unsere Pferde immer wen gebraucht, der das macht. Und da ist einer in Pension gegangen und der hätte es gern gemacht. Und da haben die Kinder gesagt, nein, jetzt wo du in Pension bist, wirst du denn ein Blog mit dem Pferd und so. Also die Jungen, die ganz Jungen, die 30-Jährigen oder so, die sagen, mach nichts mehr. Und das ist das Falsche. Wenn sie auf die hören, schlittern sie automatisch in die spätere Krankheit und werden Kronenzeitungsleser oder sowas. Nicht? Es viel mehr schaut da nicht heraus.
In Österreich ist ein immer größerer Bevölkerungsanteil im Pensionsalter. In Zahlen sind das 1.460.000 Menschen. Zusätzlich bekommen 1 Million Menschen Pensionen ausgezahlt, die sich noch im Erwerbsalter befinden. Also hat Österreich de facto insgesamt 2,5 Millionen Pensionisten bei einer Gesamtbevölkerungszahl von 8,4 Millionen. Die Zahl der Pensionisten steigt weiterhin stark an. 90% der Österreicher und Österreicherinnen gehen vor 65 in den Ruhestand. 75-80% der Männer beantragen eine Invaliditätsrente. Heute ist jede dritte Pension durch Beiträge nicht mehr gedeckt. Über die nachhaltige Finanzierbarkeit der Pensionen und vor allem die Fairness bzw. Unfairness wird zwar gestritten, aber mutige politische Visionen zur Lösung dieses Ungleichgewichts fehlen. Stehen wir vor einem Pensions-Skylink? Der Sozialwissenschaftler und Pensionsexperte Bernd Marien ist Direktor des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien.
Diese Situation wird nicht leichter, sondern schwieriger werden mit der jetzt starken Alterung, mit auch dem Einmaleffekt, dem historischen, aber der sich über 10, 15, 20 Jahre hinziehen wird, nämlich die Dauer der Babyboom-Generation, die dann in die Pension geht. Und das sind Kohorten, die so viel breiter waren als die Nachwachsenden. Und bis zu 135.000 Kinder und Jugendliche, die damals geboren wurden, gegenüber 70.000, 80.000 heutzutage. Also sie haben dann auch sehr unterschiedliche Stärken dieser Kohorten und daher eine extreme Ungleichverteilung zwischen den Generationen der Lasten der Alterung, die alle tragen sollten und alle gemeinsam und alle zu gleichen Anteilen und in vergleichbarer Lastenverteilung tragen sollten. Nein, das ist natürlich finanziell nicht nachhaltig und wenn das nicht rasch nachjustiert wird, dann wird sich das in Richtung eines Pyramidenspiels entwickeln, dass es nicht per se ist, das Umlageverfahren, aber durch die Fehleinstellungen der wichtigsten Parameter dazu zu werden droht.
Doch neben der ökonomischen Problematik der Pension kritisiert Marien auch einen in Österreich weit verbreiteten Pensionskult. Dieser bestünde darin, dass man alles ungelebte Leben auf die Zeit nach der Pensionierung verschiebt. Doch dies ist nach Ansicht Mariens eine nekrophile Illusion.
Die Idee in diesem Pensions- oder Todeskult ist, dass lebenswertes Leben erst für ein Leben nach dem aktiven Leben entsteht. auf das dritte Lebensalter vertagt wird. Aber alles, das Leben auf das dritte Lebensalter zu vertagen, ist im Grunde nekrophil, so als könnte man Zeit, Muße und ungelebtes Leben, das heißt Lieben, Leidenschaften, unerfüllte Träume, aufsparen. Was sind die Träume, die die Menschen haben? Das sind die Träume von Freiheit, Träume von Reisen, von Freundschaft, Familie, Träume von Freuden und kreativer Selbstverwirklichung. Dahinter steht natürlich die Illusion, so als könnte man lebenslang ungelerntes Lernen im Alter plötzlich erlernen. Aber ein Zweitbuch zu lesen als Seniorenprogramm geht einfach nicht, weil man bis dahin die Freude am Lesen und vielleicht das Lesen selbst verlernt hat. Im Grunde geht es darum, dass Leben sich nur leben lässt und Leben lässt sich eben nicht aufsparen. Leben ist keine Lebensversicherung, Leben ist kein Sparbuch, sondern Leben ist Leben. Und weil man es nicht aufsparen kann, kann auch weder innere Ruhe noch Umtriebigkeit, beides ist, was wir anstreben, Ruhe und Umtriebigkeit, beginnt eben nie mit dem Ruhestand. Leben ist zeitlebens unvorhersehbar. Das Auf und Ab ist bei Kusturica und bei Goran Bregovic unberechenbar, ein Wunder.
Doch dieses Wunder können viele Menschen in der Pension nicht auskosten, obwohl sie im Schnitt um Jahrzehnte länger leben als noch vor 100 Jahren.
Wir haben heute 40, 50 Jahre mehr Lebenserwartung als 1900. Und dass wir dieses Jahrhundert später und mit Jahrzehnten mehr Lebenserwartung trotzdem in einem relativ zarten Alter zu vergreisen beginnen. Und zwar dann zu vergreisen beginnen, wenn die Lust am Leben eben immer todessehnsüchtig, wenn man das so sagen darf, auf die Zeit nach dem Beruf vertagt wird. Und dieser de gute vie aktiv entwertet zuerst das Arbeitsleben und dann entwertet es den Ruhestand. Es entwertet das Arbeitsleben über Jahrzehnte, es entwertet den Ruhestand über Jahrzehnte. Anstatt, wie die Hannah Arendt gesagt hätte, durch eine Vita activa Arbeit und Kontemplation oder Muße, nicht Müßiggang, Muße, Arbeit und Muße in jedem Lebensalter über das ganze Leben sozusagen zu verteilen. Während wir das sozusagen sequenziell eins nach dem anderen gegeneinander abgegrenzt leben. Und das ist ein verkehrtes und ungelebtes Leben. Und ich glaube, in dieser verrückten Fehlkonzeption sind wir gefangen und das ist unser Unglück.
Wer sich davon befreit, bekommt Lebenszeit geschenkt. So zumindest das Ergebnis von jüngsten Longitudinalstudien aus der Altersforschung. Menschen, die das Alter positiv annehmen und sinnstiftenden, befriedigenden Tätigkeiten nachgehen, leben im Schnitt bis 7,5 Jahre länger als Menschen, die im Alter nur die Defizite sehen. Eine positive oder abwehrend feindselige Haltung dem eigenen Alter gegenüber macht somit einen größeren Unterschied in der Lebenserwartung aus als Rauchen oder Nichtrauchen. Eine Balance von aktivem und kontemplativem Leben ist sowohl im Erwerbsarbeitsleben als auch in der Pension erstrebenswert.
Ich glaube, Lebensfreude und Anerkennung hat man, wenn andere Menschen das, was man tut, für sich selbst als wichtig und wertvoll erachten. Das kann familiäre Aufmerksamkeit sein, das kann gerade für ältere Menschen spielt die Familie, das familiäre Netzwerk eine ganz große Rolle. Das Grandparenting, das Entlasten der eigenen erwachsenen Kinder von Betreuungsaufgaben für ihre eigenen Kinder. Auch die Pflege für ältere Angehörige. Man darf ja nicht vergessen, dass die in der Konstellation dessen, was wir Bohnenstangenfamilien nennen, dass heute erwachsene Menschen im Alter von 45, 50 bis 65 mehr überlebende Eltern, manchmal Großeltern, Onkeln, Tanten und so weiter haben als eigene Kinder, die sie zu versorgen haben, sodass das Pflege- und Betreuungsbedarf sich verlagert von den Nachwachsenden auf die vorangegangenen Generationen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Selbstverständlich das Volunteering, die verschiedenen Formen freiwilligen Engagements, das Ehrenamt, eine große Rolle hier spielt, aber auch man nicht ausschließen sollte, dass Menschen auch einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachgehen wollen oder anderen Formen der Selbstverwirklichung künstlerischer Art. Mein Vater hat, obwohl Kaufmann und nach einem gesundheitlichen Rückschlag, einem Herzinfarkt mit Anfang 80, plötzlich angefangen, sich als Schriftsteller zu finden und Liebesromane zu schreiben, ohne vorher meine Mutter zu fragen, was ihm aber sehr gut getan hat und was eine völlig neue kreative Ader in ihm freigelegt hat und dazu geführt hat, dass er jetzt mit Anfang 92 gesundheitlich und in jeder Hinsicht besser drauf ist, als er mit Anfang 80 war. Im Finden einer neuen, befriedigenden, erfüllenden Tätigkeit, die ihm auch das Erlernen neuer Skills abverlangt hat. Im Internet zu recherchieren, wie das Heidelberger deutsch-türkische Studentenmilieu ausschaut, über das er dann seine Romane schreibt, ist nicht eine Aufgabe, die er sozusagen schon kannte vor 10 Jahren, aber das hat er mittlerweile ganz gut hingekriegt. Etten aja negoja me korjaella, kukkia me ettiin aitu, näitä vuonna kihlat tukki logeseenä.
Freiwillige Arbeit oder was Pensionisten zum Gemeinwohl beitragen können.
Meiner Ausbildung nach bin ich Mathematiker und theoretischer Physiker, habe aber praktisch meine ganze Berufslaufbahn in der Informatik verbracht. Ich habe das Glück gehabt, dass damals gerade die Informatik geboomt hat. Die Physiker waren die einzigen mehr oder minder, die mit Computern umgehen konnten. Und das war also, wie gesagt, mein Glück. Ich habe dadurch immer sehr, sehr gut verdient. Ich war von meinem 31. bis zu meinem 34. Lebensjahr in Paris als Manager in einem Softwarebüro. Habe, wie gesagt, sehr gut verdient. Der Nachteil war, dass ich eigentlich kaum zu Hause war, ich für nichts mehr zu gebrauchen, sondern nur mehr müde und schläfrig.
Der gelernte Systemanalytiker, Softwareentwickler und Manager Erich Wisocznik hat schon früh aus seinem drohenden Burnout gelernt. Er vereinbarte mit seinem Arbeitgeber, nur mehr halbtags zu arbeiten. Dies hat er bis zur Pensionierung vor einigen Jahren durchgehalten. Zeit für die Familie und für seine Interessen waren ihm wichtiger als die Karriere. Nach der Pensionierung gründete Erich Wisocznik das Institut für Systemisches Konsensieren. Dort hat er zusammen mit einem Kollegen das SK-Prinzip entwickelt.
Das SK-Prinzip ist ein neuartiges Entscheidungsverfahren, und zwar zum Unterschied zu der bekannten Entscheidungsverfahren, also vor allem zum Mehrheitsprinzip, ist es ein Entscheidungsinstrument und eben kein Machtinstrument. SK heißt systemisches Konsensieren. Der Hintergrund zu dieser Wortschöpfung ist, dass man aus systemischen Gründen in die Nähe des Konsenses geleitet wird. Also es ist ein Entscheidungsverfahren für Gruppen und die Gruppe entscheidet also nicht das, was die Mehrheit will, sondern das, was in der Gruppe insgesamt den geringsten Widerstand erweckt, was also dem Konsens am nächsten kommt.
Erich Wisocznik widmet in seiner Pension viel Zeit der Weiterentwicklung des systemischen Konsensierens. Das SK-Prinzip als Form der machtfreien Methode der Konfliktlösung und Entscheidungsfindung führt in Gruppen zu qualitativ besseren und von allen als tragfähig wahrgenommenen Entscheidungen. Als Coach hat Erich Wisocznik dies schon in zahlreichen verfahrenen Konfliktsituationen erfolgreich ausprobiert. Auf der Website www.sk-prinzip.net lassen sich einige Beispiele dazu einsehen. Auf die Idee kam Wisocznik allerdings während eines gemeinsamen Campingurlaubs mit seiner Familie.
Wie es halt beim Campingurlaub vor allem damals war, alle mussten gemeinsam zusammenarbeiten und mitarbeiten, um das Abendessen auf die Beine zu stellen. Und daher war es also besonders wichtig, dass auch alle zufrieden sind. Und wie es halt so üblich ist, hat jeder einen anderen Wunsch gehabt. Ich habe, glaube ich, Pizza wollen und meine Frau hat Fitnesssalat wollen und mein älterer Sohn hat Spaghetti wollen und der Jüngere hat, ich weiß jetzt nicht mehr was, wollen. Na jedenfalls, mit der Mehrheitsabstimmung ist das Ganze unlösbar, weil wenn die Eltern sozusagen schlau sind und gemeinsam abstimmen, sind also beide Kinder beleidigt. Und noch schlimmer ist es, wenn die Eltern sich zu einem Kinderwunsch bekennen, dann ist der andere zutiefst gekränkt. Also das war mit traditionellen Mitteln nicht zu machen. Darauf haben wir konsensiert, sprich, es hat jedes Familienmitglied, hat jeder Alternative seine, wir nennen das W-Stimmen, Widerstandsstimmen zugeteilt. 0 W-Stimmen heißt, ich habe keinen Widerstand gegen diese Alternative, gegen diese Speise. 10 W-Stimmen heißt, ich habe totalen Widerstand gegen diese Speise. Naja, und diese W-Stimmen sind pro Speise addiert worden und die Speise mit den wenigsten W-Stimmen, das war dann der Fitness-Teller, wenn ich mich recht erinnere, der hat sozusagen gewonnen, der ist kondensiert worden und der ist von allen mit gutem Appetit und bester Laune verspeist worden.
Die Anwendung des SK-Prinzips macht dem Pensionisten Wisocznik solche Freude, dass er paradoxerweise heute mehr arbeitet als in seinem Erwerbsarbeitsleben.
Wenn man kondensiert, gilt es, den Widerstand der anderen möglichst gering zu halten, weil sonst, wenn man einen Vorschlag hat, der viel Widerstand erweckt, der geht nicht durch. Das heißt, man muss schauen, was bewegt die anderen, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Wünsche, was sind deren Interesse. Das heißt, das Erfolgsprinzip beim Konsensieren heißt Entgegenkommen. entgegenkommen wird zu Eigeninteresse. Das ist nicht mehr etwas, was man aus Gutwill tut oder aus moralischer Verpflichtung, sondern es ist wirklich Eigeninteresse. Und wenn einem das gelingt, dann sind die Chancen gut, dass man den Konsenstreffer landet. Aber das bedeutet nicht nur, dass man selber den Konsenstreffer landet, sondern das bedeutet, dass in der gesamten Gruppe sich Entgegenkommen breit macht. Das heißt, in der Gruppe entsteht ein neues und ein besseres Gemeinschaftsgefühl. Die Streitgespräche, die man sonst vor Entscheidungen gewöhnt ist, die fallen aus. Das Ganze wird sehr effizient, produktiv und harmonisch.
Erich Wisocznik's größtes Ziel in der Pension ist es, dass das systemische Konsensieren auch von der Politik aufgegriffen wird. Denn damit könnte der Parteienstreit zumindest vermindert werden, ist er überzeugt.
Mir tut es immer weh, wenn ich sehe, wie viel Energie da verpufft im Gegeneinander der politischen Kräfte, wenn man das bündeln könnte zu einem Miteinander. Also, und das wäre mit Hilfe des Konsensierens voraussichtlich möglich. Das wäre einfach großartig. Und zweitens, ja, ist also jetzt mein Hobby so erfüllend geworden. Und vor allem möchte ich also wirklich, ich möchte sehen, dass das noch irgendwann einmal Einzug in die Politik hält. Und daher, das gibt mir doch so viel Schwung und Elan, dass ich mehr als 6 Stunden am Tag hinterm SK-Prinzip sitze und versuche, es zu verbessern, es zu verbreiten. Die Begeisterung treibt mich einfach.
Am Beispiel Wisocznik's lässt sich zeigen, dass Menschen nicht nur im Erwerbsarbeitsleben durch eine sinnvolle Tätigkeit Selbstbestätigung und Zufriedenheit erlangen können. Früher arbeitete man meistens, um es später einmal besser zu haben. Heute wird immer deutlicher, dass Arbeit ein Wert an sich ist, auch nach der Pensionierung. Ilse Crispin-Exner lehrt klinische und Gesundheitspsychologie an der Universität Wien.
Da gibt's ja in der Zwischenzeit schon Untersuchungen dazu, die später Menschen befragt, geht ihnen die Arbeit eigentlich ab? Und die sagen ja, aber nicht die Arbeit, die ich seinerzeit hatte, sondern Arbeit an sich, die ich mir gern anders organisieren würde. Sprich, nicht in diesem Ausmaß, wie sie heutzutage vielfach ist. Also ich denke, wie viele Menschen arbeiten weit über die gesetzlich vorgeschriebene Stundenanzahl. Ich möchte es langsamer machen können und ich möchte gern, dass meine Erfahrung und Expertise mit einbezogen wird.
Auffällig ist, dass die Bereitschaft zu freiwilliger Arbeit in Österreich ziemlich ausgeprägt ist. Fast jeder zweite Österreicher, Mann oder Frau, ist ehrenamtlich zum Nutzen anderer engagiert. Dies gilt natürlich in besonderem Maß für Pensionistinnen und Pensionisten, die in dieser Form des gemeinwohlorientierten Engagements Sinnstiftung erleben. Sie tun etwas für andere und sie bekommen ohne Geld etwas für sich zurück.
Wir sind sehr stark sozialisiert in dem Sinn, dass Arbeit einen finanziellen Rückfluss haben muss. Und dahinter steht die Idee, dass eben Arbeit einen Rückfluss hat im Sinne einer gesellschaftlichen Bedeutung. Ich werde gebraucht, ich habe einen Stellenwert da. Ehrenamtliche Tätigkeit im weitesten, ja. Die Idee dahinter zu sagen, ich bringe meine Leistung ein, nicht um unbedingt einen finanziellen Effekt davon zu haben, sondern eben einen gesellschaftlichen, eine Bedeutung im Leben zu haben. Das, glaube ich, ist schon etwas, was zunehmend mehr auch als Idee aufkommt und auch mehr akzeptiert wird. Das sieht man in der ländlichen Bevölkerung vielleicht sogar besser als in der städtischen.
Ilse Crispin-Exner, die Leiterin des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie an der Uni Wien, am Ende einer Radiokollegreihe von Johannes Kaup über kreative Möglichkeiten ins Alter einzuziehen.